Wenn der junge Wolfgang Amadeus Mozart seinen Vater mal richtig ärgern wollte, dann kam er abends von einem Barabend nach Hause spät in der Nacht, ging ins Wohnzimmer, setzte sich an den Flügel und spielte wie ich eben eine Tonleiter ohne den letzten Ton. Man erzählt sich, dass sein Vater, der ja ebenfalls sehr musikalisch war, daraufhin im Traum anfing, sich von rechts nach links zu wälzen, bis er schließlich völlig entnervt aus seinem Bett aufstieg, hinunterging und den letzten Ton, so wie Daniel gerade, spielte, weil er es einfach nicht ertrug, dass die Tonleiter unvollendet blieb. Meine Predigt heute wird ein bisschen ähnlich sein wie diese unvollendete Tonleiter. Nicht, weil ich euch ärgern will oder euch aus euren Träumen nachts reißen, sondern weil Paulus, um den es heute geht, der uns den Korintherbrief geschrieben hat, um den es die letzten Monate schon ging und um den es auch heute nochmal gehen soll, das genauso gemacht hat. Er hat diesen Brief geschrieben wie diese unvollendete Tonleiter und ich erzähle euch wie. In der Gemeinde in Korinth gab es Zerwürfnisse, Streitigkeiten, Unklarheiten, Uneinigkeiten. Und Paulus hat seine Briefe geschrieben, um auf diese Zerwürfnisse in der Gemeinde zu reagieren. Und dabei lehrt er in Kapitel 12 zum Beispiel die Geistesgaben. Das heißt, er lehrt, was ist der Heilige Geist, wozu braucht man den, was macht er in uns und ja, was sind so auch seine Gaben. Und er lehrt das alles, damit die Gemeinde erbaut wird, damit sie zusammenwächst, damit die Zerwürfnisse und die Streitigkeiten aus der Welt geschafft werden. Und nachdem er all das erklärt hat, in Kapitel 12 geht es um die Geistesgaben, da sagt er ganz zum Schluss in Vers 31, eifert, also bemüht euch, eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Das ist der Abschluss von Kapitel 12 und dann geht es in Kapitel 13, dem Hohelied der Liebe, um die Liebe. Das ist das Kapitel, mit dem ihr euch in den letzten Monaten in den Lichtblick-Gottesdiensten beschäftigt habt. Und der Grund dafür war die Jahreslosung. Die Jahreslosung für dieses Jahr lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und so wie die Gemeinde in Korinth damals, müssen auch wir heute erst einmal verstehen, was Liebe überhaupt ist, damit wir dann alles in unserem Leben danach ausrichten können. Paulus erklärt also sozusagen bis Kapitel 13 erstmal so ein bisschen die Grundregeln des Zusammenlebens, des Zusammenseins in der Gemeinde. Regeln, die einfach immer gelten, die grundsätzlich da sind. Jeder hat Gaben, jeder hat Stärken und Schwächen. Wie kann das zusammengehen? Und dann sagt er, wenn es aber jetzt um Einzelfälle geht, wenn es um ganz konkrete, spezifische Situationen in euren Gemeinden geht, für die diese Regeln zu grob, zu allgemein sind, dann gibt es einen Maßstab, einen Wert, an dem ihr euch orientieren sollt. Und das ist die Liebe. Und bevor ich jetzt zu dem Vers 13 komme, um den es mir heute geht, um das Kapitel ein bisschen abzuschließen, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, worum es in den Versen dazwischen geht. Vor 2 Wochen haben wir mit Vers 7 abgeschlossen und ich steige jetzt bei Vers 13 ein. In den Versen dazwischen erzählt Paulus in verschiedenen Bildern und Vergleichen, wie unterschiedlich das irdische Leben von der Ewigkeit ist. Er sagt, das Heute ist wie ein milchiger Spiegel. Man kann so ein bisschen Schatten und Umrisse erkennen, aber so richtig klar sieht man nicht. Ein anderes Bild, das er gebraucht, ist, dass er sagt, das Heute ist wie ein Kind. Das Kind kann schon denken, das kann schon handeln, das kann schon tun, aber eben in der Beschränktheit seines Kindseins. Erst wenn es später älter wird, wenn es reifer wird, begreift es Dinge besser, kann Sachen besser einordnen, versteht sozusagen das ganze Bild. Und dieses Klarsehen, dieses Erwachsenwerden, dieses Fertigsein, das beschreibt Paulus als die Ewigkeit. Und das ist der letzte Aspekt, den Paulus als Schlussfolgerung von all dem zuvor benennt. Dass die Liebe, über die wir jetzt schon ganz viel gehört haben, dass die Liebe der Maßstab, der sozusagen für die allgemeinen Regeln dann im Einzelfall gilt, dass diese Liebe einen Ewigkeitscharakter hat. Das heißt, dass sie niemals aufhört. In Johannes 8, 51 heißt es, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Mit dem Vers will ich versuchen zu beschreiben, was Ewigkeit heißt und was uns dort erwartet. Ewigkeit heißt ein Leben mit Gott, das niemals zu Ende geht. Ein Leben mit ihm, in dem alles erfüllt sein wird, auf das wir aktuell hoffen. Frieden. Keine Krankheiten, kein Tod, keine Tränen, keine Scheidungen, unbelastete Natur, gerechte Löhne, keine Sklaven, keine Mauern, keine Grenzen, keine Unterdrückung, keine Ungerechtigkeit mehr und so weiter und so fort. Dieses perfekte Bild, von dem wir, auf das wir hoffen, das wir uns wünschen, das wird in der Ewigkeit Erfüllung finden, sagt Gott. Und er sagt, dass diese Ewigkeit schon jetzt und hier beginnt. Aber sie ist eben wie dieser milchige Spiegel oder das Kind. Es ist noch nicht ganz fertig. Wir sehen es so in Umrissen ungefähr, wie es sein könnte, aber wir sind eben noch nicht dort. Und Paulus sagt jetzt in diesen Versen, deswegen gehört es auch in das Hohelied der Liebe, dass wenn wir Menschen nach dem Maßstab der Liebe handeln, wenn wir all das tun, was wir die letzten Monate gehört haben, gütig sein, geduldig sein, freundlich sein und so weiter und so fort, wenn wir das tun, dann werden wir ein Stück von dieser Ewigkeit, die uns erwartet, von diesen perfekten Umständen hier und heute und jetzt auf dieser Welt schon erleben. Da kommen wir her. Das ist, was uns bisher in Kapitel 13 begegnet ist. Was ist die Liebe? Und was bringt sie uns hier und jetzt und heute schon? Und dann kommen wir zu Vers 13. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Nachdem uns Paulus jetzt also alles erklärt hat, sagt er, super, dass ihr das verstanden habt, nehmt es alles, tut es beiseite und konzentriert euch nur noch auf drei Dinge. Diese drei Dinge sind der Glaube. Das Wort Pistis, das hier im Griechischen für das Wort Glaube steht, kann auch mit Vertrauen oder Treue übersetzt werden. Aber im Gegensatz zu unserem weltlichen Verständnis von Glauben, nämlich dem Vertrauen auf etwas, das wir nicht belegen können oder nicht sehen können, steht im 1. Johannes 5, Vers 10, ich lese aus der NGÜ, wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Inneren, dass Gottes Aussage wahr ist. Wer an den Sohn Gottes glaubt, weiß in seinem Innersten, dass Gottes Aussage wahr ist. Wenn uns unser Glaube übrig bleibt, so wie Paulus es im Korintherbrief schreibt, dann meint er nicht, dass wenn alles andere vergeht, der Glaube noch so der letzte kleine Strohhalm ist, an dem wir uns festhalten sollen. Glaube ist nichts für Fanatiker oder für Verrückte, die sich auf die Apokalypse vorbereiten. Sondern Glauben heißt, dass wir im Innersten erkannt haben, dass wir gewiss sind, dass wir wissen, dass wir sicher sind, dass Gottes Aussagen, seine Zusagen, seine Versprechen wahr sind. Glauben heißt, dass wir Hoffnung haben, dass wir festhalten, dass wir gesund werden. In Matthäus 9, 22 sagt Jesus zu einer Frau, die seit 12 Jahren schwer krank war, dein Glaube hat dich geheilt. Ihr Wissen in ihrem Innersten, dass Gott sie heilen kann und heilen will, weil er das verspricht, dieses Wissen, dieser Glaube hat sie am Ende geheilt. Glaube bleibt am Ende übrig, weil Glauben etwas ist, das Gott uns schenkt. Wenn ihr schon mal etwas gehört habt in eurem Leben, das ihr überhaupt nicht glauben konntet, eine verrückte Theorie, irgendwas in den Nachrichten oder Medien, dann wisst ihr, dass Glaube nichts ist, was man erzeugen kann. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, ich finde das zwar Schwachsinn, aber ich glaube das jetzt einfach trotzdem. Das kann man sagen, vielleicht kommt es auch im Kopf an, aber hier im Innersten passiert das nicht. Weil Glaube etwas ist, das Gott uns schenkt, wenn wir ihn darum bitten. Weil Glaube etwas ist, das wir im Innersten verankert bekommen von ihm. Und deswegen wird Glaube auch bleiben, wenn alles andere vergeht. Wenn Weissagung vergeht, wenn Prophetie vergeht, wird der Glaube bleiben, weil Gott ihn in uns verankert. Das nächste ist die Hoffnung. Das griechische Wort für Hoffnung lautet Elpis und wird in der Bibel mit 3 Wortbedeutungen an verschiedenen Stellen belegt. Das erste ist die Hoffnung als Gefühl, das uns relativ vertraut. Wir hoffen, dass etwas klappt oder wir haben das Gefühl, dass etwas gut werden wird. Hoffnung als ein Gefühl, das sich bei uns einstellt, wenn wir zuversichtlich auf etwas blicken, das wir jetzt gerade noch nicht ganz genau wissen. Das zweite ist Hoffnung als Objekt. Das ist zumindest uns ChristInnen relativ geläufig, dass Hoffnung als Objekt ist, wenn die Hoffnung sich auf eine Person oder auf etwas Konkretes sozusagen bezieht. Also wir sagen zum Beispiel, meine Hoffnung ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist. Oder meine Hoffnung ist die Ewigkeit, in der ich mit Jesus zusammen sein werde. Das verstehen wir darunter, wenn wir sagen, Hoffnung wird als Objekt in der Bibel wahrgenommen. Und das dritte ist Hoffnung als Begründung. Das heißt, man kann sagen, zum Beispiel, ich hoffe, weil ich glaube das. Oder ich hoffe, weil ich gesehen habe das. Also zum Beispiel, ich hoffe, dass ich den Job kriege, weil ich meine Fähigkeiten ganz gut einschätzen kann und denke, ich bin dafür geeignet. Das ist, wenn wir Hoffnung als Begründung verwenden. In unserem Bibeltext in Vers 13 wird die Hoffnung als Gefühl verwendet oder übersetzt. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich das ganz schön enttäuschend fand, als ich das rausgefunden habe, weil ich gedacht habe, wenn alles vergeht, Prophetie und Weissagung sind weg, dann bleibt ein Gefühl. Juhu. Ich habe gedacht, warum ist es nicht Jesus? Warum bleibt nicht das Objekt oder die Begründung, weil wir wissen und gesehen haben, dass Jesus Christus die Welt befreit hat oder so. Irgendwas Cooles, aber nicht mein Gefühl. Aber ich habe uns am Anfang erzählt, dass Paulus diesen Brief schreibt, um die Gemeinde zu erbauen. Dass er diesen Brief formuliert mit den Wörtern, die er nutzt, weil er wollte, dass die Gemeinde zusammenrückt. Mein Pastor in meiner letzten Gemeinde hat mal in einer Gemeindeleitungssitzung gesagt, eine Gemeinde muss fröhlich sein, wenn Jesus darin sein soll. Und ich fand diesen Satz irgendwie total cool. Nicht, weil ich glaube, dass wir nie traurig sein dürfen. Es gibt Gründe, gute Gründe und Situationen, in denen es gerechtfertigt und berechtigt ist, dass wir trauern. Der Verlust eines geliebten Menschen, eine schwere Krankheit, Wahlergebnisse und so weiter und so fort. Es gibt Punkte, an denen wir nicht die ganze Zeit fröhlich sein können. Aber wenn wir den Text lesen, wenn wir den Korintherbrief lesen und wir von einer Ewigkeit lesen, in der alles erfüllt sein wird, in der alles Schlechte weg sein wird und das unsere Zukunft ist, das unser Versprechen ist, das ist, was uns bevorsteht, dann muss Gemeinde ein Ort sein, an dem wir uns daran erinnern, an dem wir uns gegenseitig mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung, mit dieser Ewigkeit bestärken, uns austauschen darüber, darüber feiern, darüber fröhlich sind. Das ist eine grandiose Zuversicht. Und darüber dürfen wir glücklich sein. Und Gemeinde darf ein Ort sein, an dem diese Hoffnung, an dem diese Zuversicht sichtbar wird darin, dass wir fröhlich sind. Paulus schrieb dieses Wort in Hinblick auf ein Gefühl, weil es wieder nichts ist, das aus uns herauskommt. Nicht wir hoffen, weil es sich gut anfühlt zu hoffen. sondern wir hoffen, weil Jesus uns ein Versprechen gegeben hat auf eine Zukunft, auf eine Ewigkeit, die Grund gibt für ein gutes Gefühl. Die Hoffnung bleibt, genau wie der Glaube, am Ende übrig, weil es etwas ist, das Gott in uns auch als ein gutes Gefühl verankert und in uns hineinlegt. Und das Dritte, die Liebe. Paulus schreibt, die Liebe bildet eine Einheit mit Glaube und Hoffnung. Die drei gehören zusammen. Alles andere, Geistesgaben und Fähigkeiten, Prophetie und Weissagung werden vergehen, aber diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe, werden bleiben. Und trotzdem, obwohl die Liebe eine Einheit mit den beiden anderen bildet, stellt Paulus sie heraus und schreibt, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Warum? Erstens, weil Liebe nicht auf mich, sondern auf meinen Nächsten konzentriert ist. Alle drei Attribute, der Glaube, die Hoffnung und die Liebe, sind nichts, das wir aus uns heraus selber tun können. Aber Glauben und Hoffen sind Dinge, die tue ich oder die kriege ich von Gott in erster Linie für mich, um mich zu bestärken. Und dann im Teilen mit den anderen wird es mehr, wird es gut. Die Liebe aber richtet sich immer auf jemand anderen hin. Gott liebt mich. Und weil Gott mich liebt, kann ich mich selbst annehmen und lieben. Und weil ich mich selbst annehmen und lieben kann, kann ich meinen Nächsten lieben. Und so weiter und so fort. Die Liebe ist dafür da, dass sie anderen zuteil wird. Jesus ist am Kreuz gestorben aus Liebe zu uns, damit wir frei sein dürfen. Und wenn Gott Liebe ist und wir wissen, dass Gott nicht ich-zentriert ist, der hat schließlich den Menschen nicht geschaffen und danach im Himmel abgejubelt, wie cool er ist, sondern er hat dem Menschen, nachdem er ihn geschaffen hat, eine Frau an die Seite gestellt, damit er gesagt hat, vermehrt euch, nehmt meine Liebe, die ich euch gebe, und macht mehr daraus, gebt sie weiter. Sie ist nicht für euch alleine bestimmt. Die Liebe ist die größte unter ihnen, weil sie sich unaufhörlich vermehrt. In Freundschaften, in Begegnungen, in guten Taten. Ein zweiter Grund, warum die Liebe die größte unter den dreien ist, ist, dass sie auch in Ewigkeit nicht aufhören wird. Ich habe ein schönes Gedicht dazu gelesen, sehr kurz. Glaube wird ins Schauen entschwinden. Hoffnung sich in Beglückung entleeren. Liebe wird im Himmel heller leuchten. Der Glaube wird einmal enden, wenn wir in der Ewigkeit sehen. Die Hoffnung wird sich eines Tages in der Ewigkeit erfüllen. Wir werden keinen Grund mehr haben, auf die Ewigkeit zu hoffen, wenn sie da ist. Aber die Liebe wird nur mehr, wird nur reiner, wird nur schöner, wird nur heller. Die Liebe löst sich nicht auf, wenn wir in der Ewigkeit angekommen sind. Sie wird nur mehr. Daniel hat vor einigen Jahren das Format hier in der Gemeinde ins Leben gerufen, das Thronleiter hieß. Und als ich mich auf diesen Lichtblick vorbereitet habe, da musste ich instinktiv an dieses Format denken, an dieses Wort denken. Das Hohelied der Liebe als eine Thronleiter. Eine Tonabfolge, der letzte Ton fehlt. Eine Leiter, dessen Ende wir nur erahnen können. Eine Leiter, die zum Thron führt, die auf Jesus hinweist, auf eine Ewigkeit, ein Himmelreich voll von Liebe, wie wir sie zum jetzigen Zeitpunkt nur erahnen, nur hoffen und glauben können. Aber es wäre ja bekanntlich keine Predigt von mir, wenn ich euch jetzt sagen würde, das ist die Zukunft, bleibt sitzen, legt die Beine hoch, entspannt euch, wird alles kommen. Paulus schreibt diese Dinge nicht auf, damit wir die Beine hochlegen und sagen, gut, schauen wir mal, was kommt. Sondern er endet in Kapitel 12 mit der Aufforderung, dass wir nach den höchsten Gnadengaben streben sollen. Und er endet in Kapitel 13 mit dem Vers, Glaube, Hoffnung, Liebe bleiben, aber die Liebe ist die höchste unter ihnen. Und auch das ist nicht nur ein Zuspruch, wie ich ihn gerade ausgelegt habe, sondern auch ein Anspruch. Der Anspruch steckt darin, dass die Welt diese Tonleiter hören muss. Die Welt sollte sich genau wie Mozarts Vater im Bett umdrehen und herumwälzen, weil sie unbedingt diesen letzten Ton hören will, weil sie wissen will, was hier oben kommt. Und das ist unser Anspruch, das ist die Aufgabe von uns Christinnen, von uns als Kirche, dass wir die Töne, die schon da sind, das Versprechen von Gott, das wir schon haben, dass wir das spielen, dass wir das in die Welt hineinbringen und dass die Welt merkt, hey, da fehlt doch noch ein letzter Ton. Hey, da kommt doch noch was richtig Gutes, irgendwas, was das Ganze zum Abschluss bringt. Das ist unsere Aufgabe in dem Ganzen. Wir müssen nicht alles sehen und nicht schon alles wissen, aber das, was wir haben, das dürfen wir der Welt zeigen. Und wie das geht, wie wir glauben, hoffen und lieben, das haben wir in den letzten Monaten gehört und das will ich noch einmal für uns zur Wiederholung nach 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8 und 13 wiederholen. Seid langmütig und gütig. Neidet nicht. Tut nicht groß. Bläht euch nicht auf. Benehmt euch nicht unanständig. Sucht nicht das Eure. Lasst euch nicht erbittern und rechnet nicht das Böse zu. Freut euch nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut euch mit der Wahrheit. Ertragt alles, glaubt alles, hofft alles und erduldet alles. Bewahrt euch euren Glauben, eure Hoffnung, eure Liebe und ehrt die Liebe als die größte unter ihnen. Amen.